für den heiligen Philipp Neri, der heuer vor 400 Jahren heilig gesprochen wurde, standen weder neue Kirchenstrukturen noch umfassende Pastoralpläne im Mittelpunkt seines Handelns, sondern die persönliche Begleitung des Gläubigen zu Jesus. Philipp lebte im 16. Jahrhundert in einer Zeit, die auch ihre Probleme hatte. Trotzdem war er jemand, der mit heiterem und zornigem Gemüt den Mitmenschen in Rom Freude und Trost gebracht hat. Nach einer Kaufmannslehre hat er zunächst als Erzieher gearbeitet, dann in Rom studiert, aber schon während seines Studiums alle seine Bücher verkauft, außer der Bibel natürlich, und hat sich mit dem Erlös um Arme und Kranke gekümmert. Auf dem Dachboden einer Kirche veranstaltete er Gebetstreffen, wo auch Laien predigen und heitere Lieder in der Landessprache Italienisch gesungen werden durften. Nach und nach kamen so viele Menschen, dass der Begriff Oratorium als Raum des Gebets für die Römer zu einer festen Größe wurde. Die im Zusammenhang mit dem Oratorium gegründete Gemeinschaft der Oratorianer hatte die Aufgabe, die Seelsorge dieser Menschen zu gewährleisten. Zum täglichen Programm der Gemeinschaft der Oratorianer gehörte von Anfang an in der Bibel zu lesen, darüber miteinander ins Gespräch zu kommen, Sakramente zu spenden und sich um die Armen und Kranken zu kümmern. Es bleibt also spannend, im vierten und letzten Teil der Biografie des heiligen Philipp Neri mit Pater Ralf Heidigtag vom Oratorium in Ingolstadt. Und zu dieser Sendung begrüßt Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihre Andrea Marti. Und so möchte ich noch ganz offiziell Pater Ralf begrüßen und wir freuen uns natürlich auf Ihre Gedanken, Pater Ralf.
Ja, auch von mir einen herzlichen guten Tag an Sie, die Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria. Sie sind ja treu dabei beim Leben des heiligen Philipp. In drei Sendungen haben wir schon einiges besucht, kennengelernt, sind mit ihm durch viele Stationen gelaufen und haben auch dieses geistliche Leben der Gemeinschaft des Oratoriums mitvollzogen über all die Jahre hinweg. 60 Jahre in Rom, 60 Jahre, in denen er die Stadt nicht verlassen hat, 60 Jahre, in denen er versucht, die Stadt, den geistlichen Grundwasserspiegel, die Menschen immer tiefer zu Christus zu führen. Sie haben von mir gehört, dass er fast 60 Jahre alt war, als die Kongregation errichtet wurde. Das war 6 Tage vor seinem 60. Geburtstag im Jahr 1575. Und dann denkt man doch, dann müsste doch der Gründer endlich zu seinen Mannen dazuziehen, damit die vollständig sind. Irrtum, das war nicht so beim heiligen Philipp, der zögerte sehr lange. Letztendlich kam es erst zu seinem Einzug, als seine Mitbrüder ihn über den Papst dazu gezwungen haben, dass er endlich einzieht. Jetzt waren die Voraussetzungen geschaffen, dass er auch nominell zum Sprecher, zum Primus inter pares der Gemeinschaft gewählt wird. Das heißt im Jargon des Oratoriums zum Präpositus, zum Vorgesetzten. Und so war es dann auch natürlich einstimmig im Jahr 1584. Wie immer zögert er, er sagt, ich habe ja andere Aufgaben, ich muss mich kümmern um das Gebet. Schließlich bin ich ja jemand, der das Orare, das Beten im Namen trägt, die Sakramente, die Verkündigung. Und daher kommt es, dass man den Amtsturnus auf 3 Jahre beschränkt hat. In anderen Gemeinschaften ist das wesentlich länger. Und da dachte er, dass er nach 3 Jahren dann rauskommt aus dem Ding, war aber nicht so. Als er nach 3 Jahren zur Wiederwahl anstand, haben alle Patres auf eine Änderung der Konstitutionen gedrängt und er wurde auf Lebenszeit zum Präpositus gewählt. Er hat sich wieder geweigert, also sind der Cesare Baronio, der schon Kardinal war, und der Karl Borromeo zum Papst Sixtus V. gelaufen, haben gesagt, es ist mal wieder Zeit, du musst ein Machtwort sprechen, dass Philipp das tut, was er soll. Und auf päpstlichem Druck hat er sich dann 1587 ja, mit 72 Jahren dann überreden lassen, für den Rest seines Lebens als Präpositus, als Vorgesetzter der Gemeinschaft des römischen Oratoriums zu fungieren. Jetzt wird es ein bisschen juristisch. Sie wissen ja, dass Gemeinschaften immer ein Regelwerk brauchen. Es gibt in der katholischen Kirche das Kirchenrecht, den Codex Juris Canonici, CIC abgekürzt. Und jede Gemeinschaft für sich hat eine Übertragung dieser Regeln für ihre konkreten Lebensbedingungen vor Ort. Im Oratorium heißt das Generalkonstitutionen. Und die wurden über einige Jahre hin entwickelt. Philipp war damit beschäftigt, ganz kurze Konstitutionen zu verfassen mit verschiedenen Patres und sie dann irgendwann seinem zuständigen Bischof, also dem Papst, vorzulegen. Man hat die erste Fassung tatsächlich dann 1588 schreiben können, aber bis es eine endgültige Bestätigung des rechtlichen Rahmens des Oratoriums gab, dauerte es bis 1612, also fast 20 Jahre nach dem Tod von Philipp kam erst dieser rechtliche Rahmen für das Oratorium in seiner erstmalig endgültigen Variante zur Bestätigung durch den Papst. Daran erkennen Sie, wie spontan, wie römisch, wie italienisch so ein Oratorium war. Die Deutschen würden das ganz anders machen. Die Deutschen würden wahrscheinlich erst die Verfassung schreiben, bevor überhaupt noch irgendjemand da war. Es gibt, Sie kennen ja einen anderen berühmten, anrührenden Heiligen des 20. Jahrhunderts, Charles Foucault, der in seiner Wüste saß und dort hat er sich, man sagt, an die 40 Regeln für Gemeinschaften überlegt, wie das Zusammenleben funktionieren könnte. Im Oratorium eben war es genau andersherum. Natürlich haben wir auch heute Konstitutionen, die das Leben zusammen regeln, aber das ist nur die Rahmengesetzgebung. Jedes Haus für sich muss seine Gewohnheiten in eigenen Ordnungen fassen. Das nennt man dann Partikularstatuten und dort steht dann drin, wie beispielsweise die Gebetszeiten ablaufen, wann man aufsteht, welche Dienste es im Haus gibt, in welchen Turnus sie vergeben werden. Also diese ganzen Details, die ein Haus regeln, muss jedes Haus für sich alleine festlegen. Für das Oratorium im Großen von Rom her gibt es nur diese Rahmengesetzgebung, die im Wesentlichen eine Wahlordnung für die zwei großen Ämter des Hauses ist. Also war die Kongregation endlich in aller Stabilität errichtet durch die Ordnung, die es im ersten Entwurf gab. Und das bedeutete, dass die Patres sich wirklich dem widmen konnten, was sie sich widmen sollten, nämlich dem Beichthören zunächst. Also es ging damals nicht um Verwaltungsstrukturen und Sitzen vor dem Computer. Alle Oratorianer Patres waren Beichtväter und zwar alle immer an den Sonn- und Feiertagen und Mittwochs und Freitags. Man höre und staune. Die komplette Kongregation ist versammelt in der Kirche, in den Beichtstühlen an mindestens 3 Tagen die Woche. Sonntags, Mittwochs und Freitags. An den übrigen Tagen sollten mindestens 2 Beichtstühle besetzt sein. Und das kennen Sie vielleicht auch aus Ihrer Umgebung. Wenn es Kirchen gibt, in denen man weiß, da sind Beichtväter da, dann entwickelt sich das nach und nach zu einem Beichtzentrum aller Krise des Beichtsakramentes zum Trotz. Damit verbunden natürlich Seelenführung. Zum Oratorium gehören diese Nachmittagsoratorien, also täglich 4 Predigten à 30 Minuten. Philipp war immer dabei, um ein Vorbild zu geben, wie wichtig das Ganze ist. Nur in der Anfangszeit hat er selbst teilweise Vorträge gehalten, später hat er sich mit Wortbeiträgen eingeschaltet. In der späteren Zeit des Oratoriums, in der wir jetzt sind, war er ausschließlich ein passiver Teilnehmer und hat sich im Hintergrund gehalten. Auch das ganz typisch für seinen Führungsstil und für die Fähigkeit des Aufbauens anderer. Also das ist ja immer die große Kunst. Versteht es ein Gründer, sich von der ersten Reihe in die zweite Reihe zurückzuziehen, um die Zukunft nach sich zu ermöglichen. Das war bei Philipp auf jeden Fall ganz klar der Fall. Das große Oratorium dauerte ja wahrscheinlich durchaus 2 Stunden, 3 Stunden und es fand ja jeden Tag statt, außer Samstag. Da wurde die Kirche geputzt und nach dem großen Oratorium, dem Kirchenoratorium, schloss sich ein Spaziergang an. Dieser Predigtstil der Oratorianer hat offensichtlich in Rom auch nach und nach Nachahmer gefunden. Es wurde stilprägend, dass man eben nicht mehr gekünstelt spricht, sondern dass man versucht, viel einfacher, viel familiärer von Herz zu Herz das Wort Gottes zu sprechen und damit Menschen zu begeistern. Es gibt Berichte aus dem Oratorium, die sagen, wenn es improvisiert wirkte, dann war es am wirkungsvollsten. Ich als ehemaliger Theatermann sage, Improvisation ist die aufwendigste Form von Darbietung, weil man sehr, sehr viel vorbereiten muss, damit es am Ende leicht und locker rüberkommt und improvisiert wirkt. Das ist vielleicht zu vergleichen mit einem Jazzmusiker, der ja auch improvisiert, aber der jeden Tag 8 Stunden übt, weil er die verschiedenen technischen Elemente, die verschiedenen Versatzstücke in allen Tonarten parat haben muss, damit er am Ende das Improvisieren zusammenfügen kann. Es gab auch Dialogpredigten, sagte man, und die Laienpredigt verschwand nach und nach. Wie lebte nun so ein Oratorianer in der ersten Vollform des Oratoriums? Priester feierten üblicherweise am frühen Morgen ihre Privatmesse. Es war ja so, wissen Sie vielleicht, bis zur Liturgiereform des Zweiten Vatikanums, dass der Priester üblicherweise mit einem Ministranten allein eine Privatmesse feiern durfte. Philipp hat es gelegentlich untersagt, denn er wollte, dass sich Priester etwas zurückhalten, etwas demütigen und vielleicht auch den Wert und den Schatz der Messe neu entdecken. Heute ist das bestimmt auch anders, aber man erkennt den Stellenwert der Feier der heiligsten Eucharistie im Oratorium von Anfang an. Und deswegen ist das Oratorium ja auch für Gemeinschaften, die sich der alten Liturgie besonders verpflichtet fühlen, immer sehr attraktiv gewesen. Beim Mittagessen ging es förmlich zu, man hat geschwiegen, hat den Tischlesungen zugehört und im letzten Drittel wurden angeleitet, Diskussionen gestartet über sogenannte Dubia, das heißt über moraltheologische Zweifelsfälle, die die Patres aus ihrer Seelsorge kannten. Also, welche Schwierigkeiten kennst du aus deinen Beichtgesprächen, aus der Morallehre der Kirche, aus der Bibel oder welche Gewissenszweifel hast du kennengelernt? Das wurde gemeinsam ausgetauscht. Also das Oratorium auch als priesterliche Plattform, um sich gegenseitig fortzubilden. Man hat in der Anfangszeit mal versucht, gemeinsam das Brevier zu beten, hat man dann bleiben lassen. Das ist bis heute auch ein Stilelement des Oratoriums. Es ist keine Gemeinschaft von Chorherren, die das gesamte Brevier der Weltpriester gemeinsam beten. Wir hier in Ingolstadt handhaben es so, dass wir morgens die Laudes zusammen singen und abends die Komplett. Die anderen Zeiten des Stundengebets bleiben unserer privaten Frömmigkeit überlassen. Die Beichte hat Philipp seinen Priestern auch vorgeschrieben. Wöchentlich sollte ein Oratorianerpriester zur Beichte gehen. Das halte ich für heute auch immer noch für angemessen. Wenn man wöchentlich beichtet, hat man wirklich sein moralisches Leben vor Augen präsent und halten Sie sich fest, Laien sollten dreimal pro Woche, also quasi jeden zweiten Tag zur Beichte gehen und auch nur so oft zur Kommunion, wie es der Beichtvater für richtig gehalten hat. Von Philipp her kennen wir ja den Grundsatz, dass man öfter beichten als kommunizieren sollte, weil er das für das entscheidende Sakrament der inneren Umgestaltung eines Oratorianers oder eines normalen, einfachen Gläubigen genannt hat. Die Kongregation blieb auch nach ihrer förmlichen Errichtung klein. Es gab zwar immer wieder Menschen, die eingetreten sind, aber die blieben nur relativ kurz. Man stellte sehr schnell fest, dass es mit sehr jungen Männern schwierig wird. Philipp sagte, sie sollten zu Hause reifen. Und Sie merken hier auch den Zusammenhang mit der Spiritualität der Wüstenväter. In der Wüste gab es ja auch kein klassisches Noviziat, wie es später entwickelt wurde, mit einem eigenen Noviziatsbau und einem eigenen Noviziatsprogramm, sondern der Junge sollte bei einem Alten mitleben. Im selben Kellion sollte er den Tagesablauf, den Gebetsablauf, die ganzen Zeiten des Tages eins zu eins mitleben und so innerlich gefestigt und geformt werden. Man kann sagen, dass die Eingliederungszeit im Oratorium bis heute sich daran mit orientiert. Das Noviziat heißt auch nicht Noviziat, sondern erste und zweite Probation, also Erprobung. Und es sollte so sein, dass ein Oratorianer Anwärter nicht in einem Kunstprogramm ausgebildet wird, sondern letztendlich, dass das Vollprogramm des Lebens im Haus mitmacht von Anfang an. Vielleicht eine letzte Schlussbemerkung zu dieser Anfangszeit des Oratoriums. Es war ja eine sehr bunte Gruppe. Die Mitbrüder waren aus verschiedensten sozialen Schichten zusammengekommen. Oberschicht war dabei und Bürgerliches. Es waren Menschen dabei, die hatten sehr aufwendige Kleidung und Diener, weil der Philipp ja sagte, es ging nicht um die Armut im Vordergrund, es ging um einen schlichten Lebensstil, aber entsprechend den Gewohnheiten, aus denen die Menschen sozial gekommen sind. Das heißt, es war eine sehr heterogene Gruppe. Insofern ist das Oratorium vielleicht auch von den Anfängen her ein Vorausblick auf unsere Gesellschaft, wie sie heute ist, die sehr plural ist, sehr divers, in ganz viele Untermilieus zerfällt. Im Oratorium haben sie das von Anfang an, diese Pluralität. Philipp versucht mit seinem Führungsstil, das auf die Reihe zu bekommen. Es soll ein Zitat von ihm überliefert sein, dass er sagte, es sei unglaublich schwer, eine Gruppe freier Menschen zusammenzuhalten. Das Oratorium als Idee freier Laien, freier Priester mit einem gemeinsamen Blick auf Jesus Christus. Trotzdem war er bei aller Milde auf seine Art und Weise auch durchaus streng. Gelegentlich hat er mal was gesagt, manchmal reichte auch ein Blick. Grundsätzlich sagte er, wenn du möchtest, dass man dir gehorcht, dann befiehle wenig. Also je weniger du befiehlst, desto höher die Erfüllungsquote durch deine Untergebenen. Und bei der Frage der offiziellen Aufgaben war er sehr, sehr strikt. Da hat er quasi eine Null-Toleranz-Politik gefahren. Wenn du deine täglichen Aufgaben nicht ohne Widerrede auf die Reihe kriegst, dann bitte baldmöglichst um Entlassung. Also wer nicht die Grunddisziplin hat, seine Aufgaben ohne Murren sofort zu erledigen, hat keinen Platz im Oratorium. Da war er offensichtlich sehr, sehr klar in dem, was er wollte. Und so blieb die Kongregation in Rom, wie Philipp auch. Man erkennt bis heute den Oratorianer daran, den wahren Oratorianer, dass er in seinem Oratorium stirbt. Wer bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Philipp hat oft Matthäus 24, 13 zitiert, um klarzumachen, worum es geht. Deswegen war er auch sehr, sehr ablehnend gegen jede Tochtergründung an anderem Ort. In Neapel gab es das. Seinem Lieblingsschüler Tarugi hatte das durchgehen lassen. Gegen den Mailänder Kardinal Karl Borromeo war er anders, war er sehr zurückweisend und hart bis am Ende, bis doch ganz klar war, es wird in Mailand kein Oratorium zu Lebzeiten von Philipp geben. Wenn Leute dann Urlaub nehmen wollten, war er auch sehr zurückweisend, weil er die Erfahrung gemacht hat, dass man damals im 16. Jahrhundert durch Urlaub auf andere Gedanken kommt. Das heißt, es ist gut, sagte er, wenn ein Oratorianer in seinem Lebensrhythmus, in seinen Übungen bleibt. Wenn er rausgeht, fällt es ihm sehr, sehr schwer, da wieder hineinzufinden. Und er hatte mehrere Fälle von Mitbrüdern, wo er sagte, fahr nicht nach Hause, du wirst nicht wieder zurückkommen. Und so war es dann auch. Das ist also auch ein Teil seiner Hellsichtigkeit, seiner Wundergaben. Aber zu den Wundergaben kommen wir dann nach der ersten Musik.
Wir sind zurück in der Sendung mit Pater Ralf Heiligtag und wir haben soeben einen Auszug aus dem Werk Palestrina gehört. Das wurde komponiert von Giovanni Palestrina. Er war ein Anhänger vom heiligen Philipp Neri. Und ja, jetzt freuen wir uns auf die weiteren Gedanken. Wir sind heute bei der vierten Sendung angelangt und sind unterwegs mit dem heiligen Philipp Neri.
Ja, in meinem Computer sehe ich jetzt das 12. Kapitel aufblitzen, die Wundergaben und die Sonderbarkeiten des heiligen Philipp. Sie können mich schimpfen, dass ich jetzt erst dazu komme, in der Mitte der vierten Sendung, weil das ist ja die große Attraktion vom heiligen Philipp. Der heilige Philipp wird in Rom als der zweite Apostel Roms bezeichnet. Bei uns ist er meistens der fröhliche, der lustige Heilige, weil schon Goethe auf seiner Italienreise die Geschichten von ihm kennenlernte und diese Anekdötchen einfach so toll fand, was alles nicht Philipp getan hat. Hinter all dem steckt meistens ein viel, viel tieferer Grund und das sprengt völlig den Rahmen einer solchen Radiosendung, dass wir uns das anschauen könnten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jedenfalls kann man sagen, das Übernatürliche war das eigentliche Element, in dem sich Philipp bewegte. Es gibt eine aktuell auch neu erschienene dicke Lebensbeschreibung des Lebens von Philipp Neri von seinem Mitbruder Pater Pietro Bacci, in der ganz viele Episoden und ganz viele Wundergeschichten erzählt werden. Also Sie merken, diese Hunderten von Geschichten kann man kaum auf den Punkt bringen. Es hat auch den Grund, dass sie gesammelt wurden zur Heiligsprechung 1622. Deswegen ist wirklich das alles von Philipp sehr, sehr gut dokumentiert, weil auch die Selig- und Heiligsprechung so nahe an seiner Lebenszeit dran liegt. Ich nenne Ihnen einfach mal das, was ich für die wichtigsten Wundergaben von Philipp halte, aber das ist überhaupt nicht abschließend, weil Philipp eine Persönlichkeit war, die man nicht fassen kann. Also im Prinzip gibt es nichts, was er nicht auf Lager hatte. Für mich an erster Stelle stehen seine tiefen Gebetsgnaden. Sie wissen ja, dass er als junger Mann in den Sebastianikatakomben Nächte im Gebet zubrachte. Und diese Anfänge, die er gelegt hat, scheinen sich im Lauf seines Lebens noch weiter vertieft zu haben, auch wenn er später nicht mehr in die Katakomben gegangen ist. Seine Gebetsgnaden, die sich durch tiefe Entrückungen und Verzückungen auch für Außenstehende erkennbar gemacht haben. Es wird immer wieder berichtet, dass Menschen ihn in seinem Zimmer überrascht haben. Die Tür war zu dann. Normalerweise hat er die Tür immer offen gelassen, wenn er wollte, dass Pönitenten, dass Beichtkinder zu ihm kommen. Es gab aber auch immer wieder die Situation, wo die Tür geschlossen war, jemand reinkam, weil sie nicht verschlossen war. Und dann stand Philipp in der Mitte des Zimmers mit weit ausgebreiteten Armen, das Gesicht zum Himmel erhoben und war nicht ansprechbar. Man musste ihn dann irgendwie kräftig an der Soutane ziehen oder zwicken. Manchmal war er sogar in Levitationen, das heißt, er schwebte über dem Boden. Auch eine etwas absonderliche Vorstellung, wenn Sie Ihren Beichtvater besuchen, er ist gerade in einer Ekstase und schwebt in seinem Zimmer vor sich hin und Sie müssen erstmal an seiner Soutane ziehen und ein paar Minuten warten, bis er wieder zurück auf die Erde kommt. So war es beim heiligen Philipp, vielfach berichtet, vielfach dokumentiert in den Heiligsprechungsakten. Er war so nah dran an diesen Ekstasen, am Übernatürlichen, dass er selbst von sich aus nach Zerstreuung gesucht hat. Stellen Sie sich das mal vor. Ein Priester, der sich vor der Messe zerstreut, indem er kleine Geschichtchen, Witzchen erzählt, indem er eine Katze streichelt, um keinesfalls in diese Ekstase zu verfallen, der sich bei der Messe zwingen muss, am Faden zu bleiben, nicht damit er plötzlich wieder sozusagen abhebt, mitten in der Messe. Diese Ekstasen sind aber nicht ganz umsonst zu haben. Er war ja als Begleiter und Beichtvater sehr, sehr ablehnend, was die übernatürlichen Phänomene seiner Beichtkinder anging. Aus verschiedensten Gründen, weil er natürlich wusste, wie groß die Versuchung ist, da auf einen Abweg zu kommen, weil er aber auch wusste, wie viel Kraft das Ganze kostet. Also auch seine unmittelbaren Patres, die ihn begleitet haben, vor allem der junge Antonio Gallonio, waren auch mit beauftragt, immer wieder dafür zu sorgen, ihn runterzuholen, damit er nicht allzu viel Kraft verliert in seinen Ekstasen, in seinem Schweben. Der heilige Philipp war sehr nah dran an seinen Beichtkindern. Und wenn es dann zu einem Todesfall kam, wusste er oft über den Zustand der Seele und konnte Auskunft geben, ob jemand im Himmel ist oder ob jemand im Fegfeuer ist und noch unterstützendes Gebet und Opfer braucht. Ist ja auch nicht verkehrt, wenn man dann seinen Beichtkindern sagt, für euren Vater, eure Mutter solltet ihr nochmal 10 Messen lesen lassen, 5 Tage fasten und kräftig Rosenkranz beten. Das wusste er, das ist auch dokumentiert. Natürlich hatte er die Gabe der Unterscheidung. Er konnte Wahres und Falsches unterscheiden, Dinge, die mehr im Willen Gottes liegen, Dinge, die nicht im Willen Gottes liegen. Er konnte falsche Visionen von Menschen im Übernatürlichen sofort erkennen. Und das ging auch so weit, dass er selbst Prophetien hatte. Sehr berühmt sind seine Voraussagen der Papstwahl. Zu Lebzeiten wusste er offensichtlich immer, wer der nächste Papst wird. Deswegen gibt es so ein ganz besonderes Kapitel, das sind die Papstweissagungen des heiligen Malachias, falls Sie das kennen. Der heilige Malachias kommt, soweit ich weiß, aus dem 13. Jahrhundert. Das ist ein Werk, wo mit wenigen lateinischen Worten die Päpste charakterisiert werden. Meistens 2 lateinische Wörter, ein Papsttitel. Und das geht, sagt man, bis zu unserem jetzigen Papst. Papst Benedikt XVI. War Gloria Olive. Deswegen gab es ja auch einige Weltuntergangsszenarien, weil man dachte, mit diesem Papst wird alles zu Ende gehen. Jedenfalls ist das ein anderes, sehr mysteriöses Kapitel, diese Papstweissagung des heiligen Philipp bzw. des heiligen Malachias in ihrer Zuordnbarkeit und ihrer Verbindlichkeit. Er konnte Frauen, die kinderlos waren, voraussagen, ob sie und dass sie noch Kinder werden kriegen bekommen. Er konnte biografische Entwicklungen voraussagen. Ich habe es erst gestern gelernt, bezogen auf seinen Schüler Cesare Baronio, sagte er, du wirst Kardinal werden, aber Papst wirst du nicht. Und das stimmte auch, weil er 1602 zur Wahl anstand, aber aufgrund einer Verwicklung in der Vergangenheit eben nicht gewählt wurde, weil der französische König da ein Veto dagegen eingelegt hatte. Von der Hellsichtigkeit haben Sie schon gehört. Das ging so weit, dass die geistlichen Kinder vom heiligen Philipp vorsichtig waren, was sie geredet, gedacht und getan haben, weil sie oft sagten, no, jetzt müssen wir aufhören zu lästern, denn der heilige Philipp bekommt sowieso mit, was wir hier reden und machen. Einmal gab es eine Pönitentin, die in den Beichtstuhl ging, um zu beichten, aber eigentlich keine Absolution wollte, sondern Almosen. Philipp erkannte das von Anfang an und war nicht bereit, diese Beichte zu hören und hat sie aus dem Beichtstuhl hinausgeworfen. Sehr interessant, wie weit das gehen kann. Er hatte die Gabe der Herzensschau, sodass es nicht nur einmal vorkam, dass Menschen in den Beichtstuhl kamen und nicht reden konnten, weil sie sich so sehr schämten. Und der heilige Philipp sagte, du musst dich nicht schämen, ich weiß, was los ist, ich kann es dir sagen. Und er sagte den Pönitenten das, was sie sich nicht trauten, ins Wort zu bringen. Man sagte auch, dass er einen Riecher dafür hatte. Manche Sünden rochen für ihn wie die Pestilenz und er konnte angeblich vor allem im Bereich der Sexualität gut hinriechen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er das im Bereich des Geizes und der Habsucht konnte, denn von ihm ist der Ausspruch überliefert, auch einer seiner Maximen, dass den jungen Menschen vor allem die Sexualität quält und den alten Menschen die Habsucht. Auch das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat sich bis heute nicht verändert. Nicht nur in Ingolstadt, das wird auch im Sendegebiet von Radio Gloria Schweiz so sein. Je älter die Menschen werden, desto größer ist das Problem, dass sie Dinge haben wollen und nicht loslassen können. Es gibt viele Berichte von Heilungen durch ihn. Und zwar genauso wie bei Jesus in einer unglaublichen Bandbreite. Heilungen durch Handauflegung, durch Berührung, durch Kreuzschlagen über jemanden, durch nur Gebet ohne Berührung, durch autoritative Befehle aus der Ferne, weiche Krankheit, durch Kontakte mit Kleidungsstücken von ihm, Kopfbedeckung, Schuhe, Haare, die abgeschnitten waren. Und es gab die Heilungen in einer ganzen Palette von absolut spontanen Heilungen bis zu allmählichen Heilungen über Monate und Jahre hinweg, wo er immer wieder mal nachlegen musste. Etwas, was mir besonders gut gefällt, ist die Totenerweckung von dem Jüngling Paolo Massimo, der auch ein Schüler von ihm war. Die Totenerweckung aber, auch das ist sehr, sehr erleuchtend, war nur dafür da, dass der Junge noch beichten konnte. Philipp war in der Messe, er konnte nicht rechtzeitig zum Sterbenden kommen, weil man es ihm nicht sagen konnte. Er kam eine halbe Stunde zu spät, Paolo war schon gestorben. Philipp geht zu ihm hin, haucht ihn an und der Jüngling macht die Augen wieder auf. Und sagt als erstes, Vater, ich habe noch eine Sünde vergessen. Und beichtet sie. Und dann quatschen die beiden noch eine halbe Stunde über dies und das, bis Philipp ihn fragt, ja, Paolo, möchtest du jetzt sterben oder leben? Da sagte Paolo, nein, ich möchte doch lieber sterben, in den Himmel gehen, weil da ist meine Mama und meine beiden Schwestern, da ist es viel schöner. Und dann stirbt er. Ein zweites Mal endgültig, der Paolo Massimo. Die Sonderbarkeiten des heiligen Philipps, auch eine wahnsinnige Palette. Aber anders als es Goethe verstanden hat, geht es nie darum, dass sich hier jemand durch Scherze besonders positionieren möchte, sondern es geht immer um eine Form von Abtötung gegenüber dem eigenen Stolz, gegenüber dem Eigenwillen. Am besten habe ich jetzt vor kurzem wieder gelernt, die Variante mit dem Ginsterstrauch. Philipp nimmt einen Ginsterstrauch in die Hand, geht damit sichtbar in Rom von einem belebten Platz zum anderen und riecht immer wieder ganz begeistert an diesem Ginsterstrauch. Aber ein Ginsterstrauch hat keinen Duft, das weiß jeder Mensch. Also nur ein Idiot hat einen Ginsterstrauch in der Hand, riecht daran und guckt verzückt in den Himmel. Das tat er, um diesem Ruf zu entgehen, dass er ein besonders großer Heiliger sei. Deswegen liebte er es auch, dass er beim Barbier seinen Bart nur halb stutzen ließ und mit einem halb rasierten Bart durch Rom ging und alle sagten, ja, was ist denn mit dem schon wieder los? Aber auch die Abtötung in dieser Art und Weise verlangte er von seinen Mitbrüdern. Der sehr begabte Pater Consolini hatte eine Prüfung abzulegen beim Papst und Philipp wollte ihn besonders mit herunterziehen von seiner Liebe zu den Titeln, die er da am Ende haben würde und sagte ihm, wenn du zum Papst kommst, dann sag ihm doch bitte, ein Mann von meiner Bildung hat eine Prüfung grundsätzlich nicht nötig. Und da musste dieser arme Pater Consolini das dem Papst auf die Stirn zusagen. Ein Glück nur, dass der Papst ein guter Kenner von Pater Philipp und seinen spirituellen Methoden war. Das heißt, er konnte drüber lächeln und wusste, woher das kam. Die Prüfung wurde abgelegt und natürlich auch bestanden. Das größte Wunder, damit möchte ich jetzt diesen Block schließen, für mich ist die Reformation, die Reform der Kirche, die Philipp am Ende erreicht hat. Nicht so wie die Reformatoren Luther, Calvin und Zwingli, nicht so wie Ignatius mit seiner stoßkräftigen Truppe der Jesuiten, die in alle Welt bis nach Asien gegangen sind, um Kinder zu taufen, um Universitäten und Schulen zu gründen, um die Oberschicht zu erreichen. Nicht so diese ganz stringente Entscheidungsspiritualität der Exerzitien des heiligen Ignatius. Die sanfte Form der Begleitungsspiritualität des heiligen Philipp war auch eine Reform der Kirche. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das in aller Konsequenz durchaus wusste. Deswegen war er so streng darauf bedacht, dass kein Oratorianer die Kongregation in Rom verlassen hat und dass es keine Tochtergründungen gab. Es ging ihm darum, dass er in Rom Menschen um sich sammelt, die wirklich aus dem Wort Gottes leben. Die Gründung der Kongregation. Es ging ihm darum, dass die Priester, die er formt, nach und nach den Klerus von Rom formen. Es ging ihm darum, dass er im dritten Schritt auf die Art und Weise nach und nach die Kurie durchsäuern kann. Dass er im vierten Schritt den Papst erreicht. Und so war es ja auch mit Papst Gregor dem 13. 1572 wurde zum ersten Mal jemand zum Papst geweiht, der zu den geistlichen Söhnen Philipps gehörte. Und dann waren das alle bis zu Papst Clemens dem 8., der seit seinem 30. Lebensjahr ein Beichtkind von Philipp war. Über dem Papst passierte die Reform der Weltkirche. Wenn Sie so wollen, ein heimliches Programm der Reform, der Rekatholisierung der Kirche in der Welt von Rom aus durch ein stabiles Bleiben in Rom. Da Das ist meines Erachtens nach die tiefe, unausgesprochene Vision, das große Lebensprogramm des heiligen Philipp, dessen Früchte ohne Zweifel zu sehen sind. Nun ist es Zeit für eine kleine Entspannung mit einer weiteren Musik.
Wir sind zurück in der Sendung mit Pater Ralf Heiligtag, er spricht zum lustigen und fröhlichen Heiligen Philipp Neri. Auch Goethe sogar hat über ihn geschrieben und jetzt freuen wir uns auf die Schlussgedanken von Pater Ralf.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jeder Heilige muss einmal zurück zum Vater gehen. Philipp sagte, dass jeder Heilige seinen Sterbetag kennt. Eine sehr selbstbewusste Maxime. Jeder Heilige kennt seinen Sterbetag. Und so wurde es auch von ihm berichtet. In den Heiligsprechungsakten kann man das alles nachlesen, dass er sein Sterbedatum wusste. Er sollte gesagt haben, 15 und 10 macht 25, dann werden wir gehen. Natürlich auf Italienisch, nicht auf Deutsch. 15 und 10 macht 25. Er ist gestorben in der Nacht nach von Leichnam. Tagesdatum dann 26. Mai, aber der 25. könnte man sagen, ist der Tag, in dessen Zusammenhang er gestorben ist, um 2 Uhr früh. Auch die Uhrzeit wusste er. Man hat die Stunden ja damals anders gerechnet. 2 Uhr früh war damals 6 Uhr der Nacht. Er sagte zu seinen Angehörigen, 3 und 3 macht 6, dann werden wir gehen. Erstaunlicherweise hatte er an seinem Sterbetag einen völlig normalen Tagesablauf von diesem Vormittag. Wie immer ging sehr, sehr früh los mit der Beichte, dass die Ersten zu ihm ins Zimmer, ans Bett kamen. Ungewöhnlich früh hat er an diesem Tag auch die Messe gelesen, nicht wie sonst um 11, sondern schon um 9 Uhr. Und er verharrte lange mit einem starren Blick Richtung Sant'Onofrio, dem Berg, wo die Sommeroratorien in freier Luft stattgefunden haben, so als hätte er eine Vision. Und auch das Gloria soll an diesem Tage anders als sonst üblich gesungen haben, und zwar mit spürbarer Freude und heiterem Sinn. Ansonsten Tagesablauf für immer, viele Beichten, Stundengebete, Vesper und Komplett. Er lässt sich aus dem Leben der Heiligen vorlesen, den Tod des heiligen Bernhardin von Siena will er sogar zweimal hören. Und dann besuchen ihn noch zwei Kardinäle und ein Bischof am späteren Abend, mit denen er gemeinsam Teile der Matutin des folgenden Tages betet. Also ich vermute mal, das wäre das Letzte, was ich tun würde, wenn ich wüsste, ich sterbe jetzt in 2 Stunden, dass ich noch die Stundengebetseinheit von morgen vorhole. Gegen 23 Uhr legt er sich schlafen. Er fragt nach der Uhrzeit. Dann murmelt er nochmal 3 und 3 macht 6, dann werden wir gehen. 2 Stunden später um 1 steht er auf und geht in seinem Zimmer auf und ab. Der junge Pater Galonio wohnt ja direkt drunter, hört die Schritte, geht nach oben und wundert sich, warum der heilige Philipp nicht schläft. Und Philipp sagt ihm im Hin- und Hergehen: Antonio, ich gehe. Das ist, wenn Sie so wollen, einer der letzten Scherze von Philipp Neri. Antonio hat sofort verstanden, worum es geht, hat die Patres zusammengetrommelt, hat Ärzte geholt und Philipp sagte: Ja, müht euch nicht weiter, meine lang ersehnte Stunde ist da. Wie stirbt ein Heiliger? Ich hatte Ihnen schon gesagt, den wahren Oratorianer erkennt man am Sterben im Oratorium. Bei Philipp war das ja zweifellos so. Er hat noch bei seinem Beichtvater Baronio gebeichtet und der berichtete, dass die Hauptsorge von Philipp war, dass die Menschen ihn überschätzen. Die Menschen erkennen einfach nicht, dass ich ein großer Sünder bin und dass ich diese ganze Wertschätzung nicht verdient habe. Das war seine Hauptsorge. Und als der Kardinal Federigo Borromeo kommt mit der heiligen Eucharistie, mit der Wegzehrung, bekennt Philipp: Ich habe nie etwas Gutes getan, ich bin nicht würdig. Also falls Sie einmal wieder ganz automatisch, mechanisch in der heiligen Messe sagen, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, dann denken Sie mal daran, dass es auch große Heilige gab, die am Ende eines 18-jährigen, 80-jährigen, wirklich fruchtbaren Lebens immer noch sagen, ich bin nicht würdig, ich habe nichts Gutes getan. Es sieht so aus, als würde der heilige Philipp einfach sang- und klanglos sich verabschieden wollen. Baronio flehte nochmal an: Pater, wollt ihr uns wirklich ohne ein Wort verlassen, so erteilt doch wenigstens den Segen. Und Philipp hebt leicht die Hand, macht eine kleine Segensgeste, blickt zum Himmel, senkt den Blick und schläft ganz sanft ein und stirbt. Ein ganz leises, sanftes Sterben, ohne einen großen Todeskampf, ohne eine große Schwäche, wie wir es kennen von anderen Menschen, die über Tage hinweg im Todeskampf liegen. Nach seinem Tod ist er einer Reihe von Menschen direkt erschienen, vor allem Leuten, die nicht in Rom waren. Beispielsweise hatte er einen Freund, Matteo Guerra, der in Siena war, und dem ist er sofort erschienen in der Stunde seines Todes. Er soll ihm gesagt haben: Mein Bruder, jetzt ziehe ich an einen besseren Ort. Schauen Sie an, so kann man auch Freundschaften pflegen. Er ist einigen Ordensschwestern erschienen. Also erkennen Sie daran, dass er nicht nur brieflich, auch als Beichtvater mit Ordensschwestern Kontakt hatte, und nachdem die ja im Regelfall in strenger Klausur lebten, konnten die nicht raus. Also zeigte er sich ihnen. Der Erste, der erschien, war eine Ordensfrau im Kloster Santa Cecilia in Trastevere. Und sie erlebte nicht nur eine Erscheinung des gerade Verstorbenen, sondern sie wurde dadurch auch wundersam geheilt. Die erste Wunderheilung nach dem Tod vom heiligen Philipp. Andere Frauen gibt es auch, wie eine Ordensfrau im Kloster Santa Marta oder Schwester Maddalena Orsini, eine Dominikanerin und die Gründerin des Klosters Santa Maddalena. Vielen anderen berichten das auch, alles zusammengefasst. Sie werden nicht überrascht sein, dass die Beerdigung, die Aufbahrung ein großer Akt war, dass ganz Rom an seinen Sarg kam, alle ihm die letzte Ehre gaben und natürlich die Ärzte darauf brannten, endlich einmal untersuchen zu können, was es mit diesem Herzenswunder auf sich hat. Philipp hatte ja seit seinem Pfingstereignis im Alter von 29 Jahren einen künstlich erweiterten Brustkorb. Ihm war immer zu warm, er hatte immer die Soutane offen und man konnte im Zimmer seinen Herzschlag hören. Jetzt endlich die große Stunde der Ärzte, den schneiden wir auf. Das haben sie getan und festgestellt, dass auf der linken Seite des Brustkorbs, da wo das Herz sitzt, zwei Rippen vom Brustbein abgerissen waren, um Platz zu schaffen. Das Herz drunter war ungefähr auf die doppelte Größe eines normalen Herzens übernatürlich erweitert. Um diesen Eingriff zu machen, schnitt man natürlich den Bauchraum auf und nahm die gesamten Organe heraus, wie man das damals im Sinne auch von Balsamierungen gemacht hat, und legte sie in ein Becken neben den Leichnam und bedeckte es mit Erde. Scheinbar in der Aufregung der Aufbahrung hat man das dann vergessen, kurios, dass da ein Becken steht mit den Organen des heiligen Philipp mit Erde bedeckt. Einige Tage oder Wochen später kam man drauf, dass er das Becken da immer noch rumsteht und die Organe des heiligen Philipp nach seiner Beerdigung da noch sind. Und man guckte nach und stellte fest, dass die Organe da immer noch genauso frisch ausschauen, als seien sie eben einem noch Lebenden entnommen worden. Das ist der Grund, warum es sehr viele Reliquien vom heiligen Philipp gibt, und zwar aus seinen Organen. Man hat die Organe in kleine Stücke geschnitten und verteilt. Auch ich bin im Besitz einer kleinen Reliquie ex praecordis aus den Innereien des heiligen Philipp. Einen kleinen Scherz erlaubte er sich noch. Er hatte ja diese Kirche, die Chiesa Nova, sehr viel größer bauen lassen, als das ursprünglich gedacht war, und deswegen offensichtlich als Alleinschuldner einen großen Sack von Schulden. Die hat er gleich in seinem Testament der Kongregation vermacht, weil er sagte, wenn du keine Schulden hast, dann führt das zum Stolz. Reichtum führt zum Stolz. Wenn du reich bist, lässt du nach in deinen geistlichen Übungen, dann kommt es früher oder später zu erbärmlichen Fehltritten. Vielleicht, liebe Schweizer, ist das auch bei euch so, dass der Reichtum der Kirche zu vielen erbärmlichen Fehltritten führt. Heilige Philipp hat das zumindest kurz vor seinem Sterben in seinem Testament im Jahr 1581 so prognostiziert. Armut und Schulden hingegen, sagt er, führen immer zu Demut, das ist ja für ihn das Wichtigste, zu einem Eifer im geistlichen Leben, zu Werken der Nächstenliebe und des Gottvertrauens. Nach seinem Tod, Sie hatten schon gehört, passieren eine Reihe von Wundern, die überhaupt nicht mehr aufgehört haben. In den Heiligsprechungsakten geht es natürlich bis 1622, aber im ganzen 17., 18. Jahrhundert geht das in einer großen Serie weiter. Es wird geheilt über verschiedene Dinge, über Reliquien, über Berührungsreliquien, also Kleidungsstücke, was auch immer Philipp in der Hand hatte, über die Blutreliquien von der Entnahme der Organe, über die Haare, über sein Berett. Es gab viele Erscheinungen. Es gab Wunder, die berichtet werden beim Anschauen seines Bildes, beim Lesen seiner Lebensbeschreibung, bei Anrufung seines Namens. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass Philipp sehr, sehr schnell selig und heilig gesprochen wurde. Die Seligsprechung erfolgte bereits im Jahr 1600 durch seinen eigenen Schüler, Papst Clemens VIII., 5 Jahre nach seinem Tod, also Santus Subito gab es auch früher schon. Und dann die große, große Feier im Jahr 1622, am 12. März. Deswegen sind wir dieses Jahr in einem Jubiläumsjahr, 400 Jahre Heiligsprechung. Vielleicht haben Sie es schon gehört, auch dazu erlaubten sich die Römer einen Scherz. Sie ersagten nämlich: Heute werden zu den Ehren der Altäre erhoben 4 Spanier und 1 Heiliger. Der Heilige ist natürlich ihr Heilige, der zweite Apostel Roms, der heilige Philipp Neri. Die 4 Spanier sind Ignatius von Loyola, Franz Xaver, Teresa von Avila und Isidor von Madrid. Aber natürlich für die Römer klar, dass das nur ein Heiligen ist und das andere sind eben Spanier. Der heilige Philipp ist eine Persönlichkeit, die mich immer wieder, immer neu, immer tief beeindruckt. Er ist wirklich außergewöhnlich in seiner Art und Weise, wie man den Glauben erneuern kann. Er ist eben kein Revoluzzer. Er sieht zwar die Beschädigungen der Kirche, er kommt aber nicht auf die Idee, dass das Problem in der kirchlichen Lehre liegt und man die kirchliche Lehre einfach komplett umstürzen und erneuern müsste, wie die anderen Reformatoren des 16. Jahrhunderts und viele Strömungen, die wir heute haben. Er war keine Brandfackel, der alles anzünden und verbrennen wollte, alle Klöster und Kirchen, wie es ja auch in der Reformation im 16. Jahrhundert passierte. Er wusste um das moralisch bedenkliche Leben vieler Priester und Kardinäle und trotzdem hat er sie geehrt, die Personen, die Männer und ihre Ämter. Er wusste um den Wert des Urchristentums, der Wüstenväter und der Kirchenväter, ein ganz zentraler Teil seiner Spiritualität. Aber er hat das nicht glorifiziert und als die alleinige Form des Christentums erhoben, eine wie auch immer geartete Romantik des Urchristentums und der ersten Christen, sondern hat es als Basis genommen, seinen Glauben neu rückzubinden an Gott. Erneuerung der Kirche, Erneuerung des Glaubens geht durch die Vertiefung meines persönlichen Glaubens und meines Glaubenslebens. Es geht um Demütigung, es geht um Abtötung, es geht um alles, was meinen Stolz beeinträchtigt. Denken Sie mal daran, was heute passiert, was im 16. Jahrhundert in der Reformation passiert ist, ob das Wege der sanften, demütigen Selbstabtötung waren oder ob man nicht andere Sachen außerhalb seiner selbst abgetötet hat. Der große Kirchenhistoriker Ludwig von Pastor sagte, sein Wesen war wie ein milder Sonnenschein. Er war ganz Güte, Milde, Frohsinn und Freundlichkeit. Deswegen ist er eine Persönlichkeit, die bis heute hineinstrahlt, die bis heute eine Lebensoption darstellt für Männer, egal ob Priester oder Laien, ihr Leben ganz Gott hinzugeben und in dieser Form der fröhlichen Freiheit zusammen einen Hausstand zu bilden. Eine letzte Anmerkung. Er ist eine Persönlichkeit gewesen, die man, je besser man sie kannte, immer mehr verehren musste. In aller Freiheit, in aller Klarheit, in allem Benutzen des Verstandes. Es geht hier um kein Guru-Wesen, wo ich einen Guru verehre, obwohl der eigentlich ganz anders ist. Gerade seine engsten Vertrauten, Baroni und Taruji, haben über die Jahrzehnte hinweg ihn immer tiefer schätzen und kennengelernt. Gucken Sie mal bei sich in Ihrem eigenen Leben. Es ist leider ganz oft so, dass das Gegenteil der Fall ist. Je besser ich jemanden kennenlerne, desto mehr kenne ich seine Untiefen, seine Schwächen, seine charakterlichen Halbseidenheiten. Ich erzaubere Menschen, ich entzaubere sie und ich tue mir schwer, sie in ihrer Würde anzuerkennen. Bei Philipp war es nicht so. Und ein Oratorium sollte ein Ort sein, wo Männer miteinander leben, die gegenseitig in dieser gegenseitigen Wertschätzung wachsen, auch wenn sie die Schwächen ihrer Brüder und vor allem ihre eigenen Schwächen und Endlichkeiten immer besser erkennen. Ich bin sehr davon überzeugt, dass das Leben des Oratoriums heute in der Kirche, wie sie ist, in der Schweiz wie in Deutschland, eine der entscheidenden Antworten darauf ist, Leben zu haben, geistliches Leben zu haben und eine Faszination auszustrahlen, die der Botschaft Jesu Christi angemessen ist. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Herr, erhöre mein Gebet
und lasse unser Flehen zu dir kommen.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams des heiligen Josef und des heiligen Philipp Neri, segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pater Ralf, für all diese schönen Ausführungen, Gedanken zum Leben vom heiligen Philipp Neri, für all diese vier Sendungen. Und Radio Gloria wünscht Ihnen und einfach allen Oratorianer wie der heilige Philipp Neri ein fröhliches Gemüt mit einem fröhlichen Herzen, dass sie den christlichen Glauben leben können und natürlich auf der ganzen Welt verkünden können. Und natürlich reichen Gottessegen wünschen wir Ihnen und den Oratorianern. Und alles Gute und nochmals ein Deo gratias für diese schönen Sendungen. Das war die Sendung mit Pater Ralf Heiligtag von Ingolstadt. Er sprach in vier Sendungen über das Leben, das Wirken vom heiligen Philipp Neri. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch oder Sie können auch eine CD bestellen im Studio und Sie können natürlich eine CD von all den vier Sendungen bestellen. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten über das Vororatorium, dann bekommen Sie das auch sehr gut über Facebook. Da gibt es auch täglich Impulse von den Patres in Ingolstadt und das ist sehr empfehlenswert. Die offizielle Internetseite lautet www.oratorium-ingolstadt.de. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reichen Gottessegen. Mögen Sie auch, wie der heilige Philipp Neri, ein fröhliches Gemüt mit einem fröhlichen Herzen sein. Und wie es gesagt wird, sein Wesen war wie ein milder Sonnenschein. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.